Es ist der 7. Dezember 2022, vor 2,5 Jahren. Das Frankfurter Westend, eine gehobene Wohngegend, ist ein Schauplatz eines ganz besonderen Polizeieinsatzes. Unter anderem dort findet an dem Tag einer der größten Antiterroreinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik statt. Etwa 3000 Polizistinnen und Polizisten sind an mehreren Orten beteiligt. Sie nehmen 25 Frauen und Männer fest, die unter Verdacht stehen, einen Staatsstreich geplant zu haben. So auch diesen Mann in Frankfurt.
Heinrich der 13. Prinz Reuß ist der Spross eines alten deutschen Adelsgeschlechts. Jetzt gilt er als mutmaßlicher Anführer einer rechtsextremen Terrororganisation.
So berichtet damals der WDR in der Aktuellen Stunde. Bei seiner Festnahme trägt Prinz Heinrich der 13. Reuß ein Tweedjackett und ein Hemd. Seine grauen Haare hat er zurückgekämmt. Und obwohl seine mutmaßliche Beteiligung an einer Terrorgruppe auf den ersten Blick vielleicht erst einmal schräg wirkt, nehmen die Sicherheitsbehörden die Angelegenheit ziemlich ernst. Sie führt in die Reichsbürgerszene. Und wie die Ermittlungen inzwischen nahelegen, soll die Gruppe bewaffnet gewesen sein, gewaltbereit und gut vernetzt. Auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete soll Mitglied gewesen sein. Der Generalbundesanwalt ermittelt derzeit gegen 69 Personen der sogenannten Gruppe Reuß. 27 davon sitzen in Untersuchungshaft. Am kommenden Montag, dem 29. April, beginnt jetzt der erste von drei großen Prozessen gegen die Gruppe. Alle drei Prozesse werden parallel stattfinden in drei Städten und sich wohl über Jahre ziehen. Welche Vorwürfe werden dort verhandelt? Welche Verschwörungserzählungen sollen in der Gruppe verbreitet worden sein? Und wie sahen ihre mutmaßlichen Umsturzpläne aus? Das habe ich Annette Rammelsberger und Benedikt Warmbrunn gefragt. Sie sind Gerichtsreporter und berichten für die SZ über die Prozesse. Wir sprechen dabei in dieser Folge, das ist wichtig, auf Basis der Vorwürfe der Bundesanwaltschaft und auf Basis bisheriger Ermittlungen. Es gibt noch keine Urteile und es gilt für alle Angeklagten noch die Unschuldsvermutung. Sie hören das Thema, den Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb. Schön, dass Sie zuhören. Annette, Benedikt, vor dem Dezember 2022, mal ganz ehrlich, hat euch das Adelsgeschlecht Reuß da überhaupt viel gesagt?
Ich weiß ja nicht, ob du Rosamunde Pilcher und sowas hörst, siehst, liest, aber ich lese die Bunte nicht so häufig. Also nein.
Ich könnte jetzt auch so weit ausholen, aber die ehrliche Antwort lautet genauso nein.
Wann habt ihr denn begonnen, euch damit auseinanderzusetzen, jetzt auch mit dem ganzen Fall und der Materie, über die wir jetzt sprechen? War das direkt tatsächlich auch ab dieser großen Razzia 2022 oder setzt es später ein?
Also in solchen Fällen, bei so großen Nachrichten, die bundesweit Schlagzeilen machen, bei denen es um Verbrechen, Vergehen und Dinge geht, die vor dem Gericht verhandelt werden, haben wir eigentlich sehr schnell, kann man sagen, Kontakt zueinander und sagen uns den Fall, verfolgen wir. Und in dem Fall war das ja auch wirklich riesengroß. Es war klar, dass das einer der größten Prozesse überhaupt in der Bundesrepublik werden dürfte und jetzt ja auch wird. Und wir haben das verfolgt über die Monate. Es war ja am Anfang sehr ruhig dann auch erstmal wieder. Aber jetzt, wo die Prozesse sich nähern, haben wir uns der Materie immer weiter annähern können.
Wir wissen ja, wie das läuft. Erst ist der große Aufschlag, die Razzia, alle berichten. Dann aber ist es erstmal still, weil nämlich dann die Bundesanwaltschaft in aller Stille ermittelt. Und zwar sehr intensiv. Da werden die ganzen Beschuldigten werden bei der Polizei vernommen. Manche reden auch ausführlich. Dann wird die ganze Telefonüberwachung, die Chatüberwachung wird ausgewertet. Also da läuft wahnsinnig viel Arbeit. Und bis dann die Anklage wirklich fertig ist, und das war jetzt diesmal im Dezember danach, also ein ganzes Jahr hat es gedauert, was bei dem riesigen Komplex nicht viel ist. Ja, und bis dahin wissen wir natürlich, da kommt was und wir sind dann high alert, ja, wenn dann wirklich die Anklage kommt, weil wir wissen, kurz danach geht es dann auch in die Gerichtsverfahren.
Und es war ja in dem Fall relativ schnell klar, es geht so um die sogenannte Reichsbürgerszene, also auch nochmal so ein Komplex, der ja seit der Corona-Pandemie spätestens sehr viele Menschen beschäftigt hat. Also es ist auch ein Thema, das einfach aktuell war.
Das war sofort klar, dass das in diesem Kontext eine große Rolle spielen würde. Und es ist ja auch nicht der erste Prozess in diesem Fall. Also vergangenes Jahr haben wir uns in Stuttgart zum Beispiel intensiver einen Fall angeschaut. Da hat ein Reichsbürger, als ihm eine Waffe, die er in illegalen Besitz hatte, abgenommen werden sollte, hat er auf die SEK-Beamten geschossen, einen dabei auch verletzt. Der wurde zu 14 Jahren Haft in erster Instanz verurteilt. Und man weiß inzwischen, dass diese Reichsbürger sehr gut miteinander vernetzt sind und dass die sich auch einfach zunehmend radikalisieren, ganz besonders seit der Pandemie, in der sich bei denen das Gefühl einfach verstärkt hat, dass dieser Staat ihnen was nimmt.
Und was vorschreibt. Und das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass es ja so verschiedene Strömungen sind, die da zusammenkommen. Man hat zum Beispiel Anhänger der QAnon-Bewegung aus Amerika. Die gehen davon aus, dass in unterirdischen Bunkern von der Politik unschuldige Kinder gehalten werden, denen das Blut abgezapft wird. Also wirklich kein Witz, ja. Und die glauben daran, dass sich die Politiker dann dort einen Verjüngungstrunk draus brauen. Und solche irrwitzigen Ideen, die spielen auch in diesem Fall jetzt rein. Da wollen sich Leute sozusagen als Retter der Menschheit aufspielen, ja. Nicht nur gegen den Staat, sondern auch für unschuldige Kinder. Dann gibt es Leute, die von Corona total fanatisiert worden sind. Dann gibt es eben aber auch Querdenker, also Esoteriker zum Teil. Das alles kommt zu einem ganz irren Gebräu zusammen, das den Leuten das Gefühl gibt, sie kämpfen für das Gute gegen die böse Politik.
Und auch gegen das Überirdische zum Teil. Das spielt ja auch eine ganz große Rolle, diese Ebene.
Es ist, glaube ich, an der Stelle auch schon wichtig, dass es natürlich ein toxisches Gemisch ist, das auch sehr schräg wirkt und man denkt sich, wie kommen die Leute darauf, wie kann denn nicht einer zwischendurch mal sagen, sag mal Leute, was ist eigentlich los? Dann wird auch von einer Allianz gesprochen, einem Geheimbund, in dem irgendwie alle großen Nationen dabei sind, in dem Putin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Nie kommt einer dazwischen und sagt, Moment mal, wo sind eigentlich die Fakten? Aber jetzt kommt der Punkt, der wichtig ist, die hatten Waffen. Und das sind eben nicht nur Spinner, sondern das sind Spinner, die bereit waren, auf dieser Grundlage der Ideologien auch eben mit Waffengewalt gegen den Staat vorzugehen. So wirft es ihnen zumindest die Bundesanwaltschaft vor.
Dann machen wir es doch mal in dem Fall jetzt konkret anhand dieser Gruppe Reuss, wie sie jetzt meistens genannt wird. Wie kamen die Ermittler und Ermittlerinnen da überhaupt drauf, dass sich hier eine Gruppe vernetzt, enger zusammentut und offenbar Pläne schmiedet?
Also auf jeden Fall wurde das, was die Gruppe vorhatte, öffentlich, als ein ehemaliger Fallschirmjäger, der da zu dem Zeitpunkt aber schon seit längerer Zeit nicht mehr bei der Bundeswehr war, ein Video veröffentlicht hat, in dem er eben davon gesprochen hat, dass es zum Umsturz kommen könnte. Da gab es dann eine anonyme Anzeige und so kamen dann die Ermittler auf diesen Mann und soweit wir das rekonstruieren können, wurden dann auch V-Leute in diese Gruppe reingeschleust. Einer soll auch mit genau diesem ehemaligen Fallschirmjäger wandern gewesen sein und so haben sie sich dann dem immer näher angenähert und immer mehr Informationen gesammelt und sind sehr schnell auch darauf gekommen, dass es eine große Gruppe ist und dass sie sich sehr intensiv miteinander austauscht, auch sehr oft trifft und wirklich auch schon sehr, sehr weit waren gedanklich in ihren Planungen.
Also man muss sich das so vorstellen, die haben nicht einfach nur mal kurz an dem Stammtisch zusammengesessen und gesagt, ey, wunderbar, wäre super, wenn wir die Regierung stürzen könnten. Die haben da 1,5, fast 2 Jahre intensiv daran gearbeitet. Sie haben Strukturen aufgebaut. Die haben einen Rat gegründet, in dem 5, 6 Mitglieder waren, in dem sie sozusagen schon die Kabinettsposten verteilt haben. Den Außenminister, die Gesundheitsministerin, das Militär. Also sie haben sich auch richtig stark reingehängt, um Leute zu rekrutieren für sogenannte Heimatschutzkompanien, die sie dann auch für jeden Landkreis in Deutschland aufstellen wollten. Und da gab es auch welche, die bereits bereit waren. Die hatten schon ihre sozusagen Feldkoffer gepackt. Da war alles drin, von Pistolen über Messer bis zu Satellitentelefonen. Also das war nicht einfach nur so ein bisschen Dahergerede, sondern die haben da Hunderttausende von Euros auch investiert und vor allem wahnsinnig viel Zeit.
Und die Ermittler haben einfach über Monate dann mitgehört, mitgelesen ab einem gewissen Zeitpunkt, haben Telefonate überwacht und einfach alles ausgespäht, so mit der Zeit, bis sie genug Informationen hatten für so eine Razzia.
Ich glaube, dass das eigentliche Problem für die Ermittler war, wann sie zuschlagen. Denn es ist natürlich immer einfacher, man lässt die lange gewähren, dann hat man sehr, sehr viele Beweismittel. Und dann ist es vor Gericht dann eindeutig. Und in dem Fall haben die ja 1,5 Jahre zugehört und mitgelesen. Und das Problem war, dass sich das dann plötzlich in unglaublicher Geschwindigkeit, gerade beim Militär, verselbstständigt hat. Also es war ja geplant, den Bundestag zu stürmen und dort die anwesenden Bundestagsabgeordneten festzunehmen, möglicherweise auch zu liquidieren.
Also zu töten.
Ja, so nennt man das. Die sprechen zwar immer von Säuberungen, aber man weiß ja auch seit den Nationalsozialisten, was Säuberungen bedeutet. Das geht nie sehr friedlich ab und meistens liegen dann viele Tote auf der Straße. Mhm. Und genau vor sowas hatten die Ermittler Angst, dass sie plötzlich den Punkt übersehen, wo die dann wirklich losschlagen. Und deswegen sind die dann reingekreitscht.
Und die waren auch wirklich voller Energie, die wollten loslegen. Es gab Leute, die gesagt haben, also manche Heimatschutzkompanien hatten schon so 2-3 Dutzend Leute, die gesagt haben, ich kann meine Leute nicht mehr zurückhalten. Es muss jetzt losgehen. Und es wurde immer wieder von einem Tag X gesprochen, der ein Zeichen sein sollte, zum Beispiel der Tod der Queen. Es wurden 48 Stunden ausgerufen, auf natürlich fragwürdiger Basis, also oft dann irgendwie durch die Astrologin vorhergesagt zum Beispiel. Und diese 48 Stunden kamen, aber sie haben...
Also der Countdown, also genau, ein 48-Stunden-Countdown bis zum Zuschlagen.
Die kamen und sie vergingen und es passierte nichts. Und dadurch wurde die Frustration sehr groß bei einigen auch.
Also, weil es vielleicht auch nicht ganz so nachvollziehbar ist, die interne Argumentationslogik der Gruppe soll gewesen sein, es gibt da so einen Anlass, Tod der Queen. Der war dann in dieser Verschwörungserzählung der Start für einen 48-Stunden-Countdown, an dessen Ende ein Umsturz gestartet werden sollte.
Das muss man so ein bisschen von der esoterischen Seite her sehen. Die haben immer darauf gewartet, dass die Allianz, die ja eine geheime Allianz ist, eine internationale von Geheimdiensten und Militärs, dass die irgendwann mal das Zeichen gibt, wann es jetzt losgeht. Und diese Allianz sollte sozusagen den Kanzler, die Minister, die oberste Führungsebene abräumen, sagten die immer, also eliminieren. Und für das andere, sozusagen für das Kropfzeug, wären dann die Heimatschutzkompanien zuständig gewesen. Und die hatten sich eben vorbereitet und warteten aber immer drauf, wann ist der Tag, wann kommt das Zeichen. Und sie dachten eben nicht an so ein Zeichen wie eine Fanfare oder dass das dann über die Tagesschau bekannt gegeben wird, so wir schlagen jetzt los. Nein, sie dachten an eher so, ja, so ein bisschen übersinnliche, vielleicht auch eigenartige Zeichen. Und der Tod der Queen wäre so eins gewesen. Also man muss das jetzt alles nicht verstehen. Wir haben es auch nicht verstanden. Aber es ist so, wenn sich Menschen in so etwas hineinspintisieren, dann hat es so eine selbsterfüllende Wirkung, dass die wirklich daran glauben und einfach weitermachen. Also die haben sich ausgerüstet. Man darf das nicht unterschätzen. Die hatten über 300 Waffen, die hatten Munition, die hatten Satellitentelefone und sie hatten sich schon darauf vorbereitet, wann genau ein guter Zeitpunkt wäre, den Bundestag zu stürmen. Und genau diese Hinweise, nämlich auf die Ausschusssitzungen, auf die Plenarsitzungen, bekamen sie von der damals aktiven AfD-Abgeordneten Malsack Winkemann. Die hat ihnen diese Listen immer rechtzeitig rübergeschickt.
Wer Frau Malsack Winkemann genau ist und welche Rolle sie gespielt haben soll, darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Wichtig sind hier zunächst aber noch ein paar Punkte als Zusammenfassung und zum Hintergrund über die sogenannten Reichsbürger und die mutmaßlichen Ziele der Gruppe Reuss. Die Ermittler rechnen die Gruppe eben der Reichsbürgerszene zu. Und das ist zunächst mal keine einheitliche Menge. Es gibt darin eben überzeugte Neonazis, aber auch Esoteriker und Verschwörungsideologen. Und so ist es auch in der Gruppe Reuss ziemlich gemischt. Was sie letztlich doch vereint, ist, dass sie die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und auch nicht das Grundgesetz. Sie sagen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Friedensvertrag gab und dass deswegen eigentlich nach wie vor die Alliierten in Deutschland an der Macht sind. Die Gruppe Reuss soll geplant haben, diese vermeintliche Fremdherrschaft der Alliierten mit einem Putsch und Aktionen verschiedener bewaffneter Kompanien abzuschaffen. Danach sollte es offenbar eine Übergangsregierung geben, gespeist aus dem sogenannten Rat der Gruppe, unter Vorsitz von Prinz Reuss. Und diese Regierung sollte ein neues Kaiserreich auf Basis des Frankfurter Friedensvertrags von 1871 einrichten. Das Ganze sollte einerseits durch die sogenannte internationale Allianz gestützt werden, bei der für uns nicht ganz klar ist, wer alles wirklich da dazugehören sollte. An die hat aber die Gruppe Reuss geglaubt. Andererseits war die Gruppe Reuß wohl auch davon überzeugt, dass ein Großteil der Bevölkerung sicher bei einem Putsch und beim neuen Staat direkt mitmachen würde.
Ganz interessant ist, was sie alles vorbereitet hatten. Zum Beispiel Feindeslisten. Sie hatten sich auf Listen alle Bundestagsabgeordneten, sehr, sehr viele Landtagsabgeordnete, aber auch zum Beispiel Finanzbeamte, die ihnen nicht gepasst haben, Landräte, Bürgermeister, bis hin zu einem Gerichtsvollzieher, der mal bei einem was beschlagnahmt hat, haben sie sich alle aufgeschrieben und die wären dann eben der Säuberung zum Opfer gefallen. Also es gab diese Listen und es gab noch etwas anderes. Sie wussten, dass sie Unterstützung brauchten. Und deswegen haben sie versucht, zur Russischen Föderation von Putin Kontakte aufzunehmen. Sie waren in diversen Generalkonsulaten, sie haben da immer wieder vorgesprochen und sie wollten sich so, ja, den Segen von Putin holen. Man weiß nicht genau, was dort besprochen worden ist, man weiß auch nicht, was rausgekommen ist, aber offensichtlich hat die Russische Föderation gerade andere Sorgen.
Wer ist denn dieser Heinrich der 13. Prinz Reuß, um den jetzt mal ganz nochmal so ins Spiel reinzubringen, der ja dann, so wie du es beschrieben hast, eigentlich die Rolle des Kaisers hätte übernehmen sollen?
Wie der Name sehr nahelegt, ist er ein Mitglied eines Adelsgeschlechts, was den Mitgliedern dieser Vereinigung sehr wichtig ist, weil nur ein Adliger kann oder es legitimiert, mit der Allianz in Kontakt zu treten, mit denen ernsthafte Verhandlungen zu führen. Der ist ein Immobilienunternehmer und ein seit Jahrzehnten vom Staat enttäuschter, frustrierter, verbissener Mann, der sich darüber beschwert hat, dass Grundbesitz seiner Familie ihnen weggenommen wurde, dass sie enteignet wurden, der verschwörungstheoretische Reden gehalten hat. So sind die auf den dann gekommen. Also das hat genau in ihre Ideologie gepasst. Und er ist eben von einem Adelsgeschlecht. Für die Gruppe war er wichtig, weil er diese Gespräche führen sollte. Für ihn war aber mutmaßlich auch sehr wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, dass er eben diesen Grund wieder zurückbekommt. Also der hatte auch offenbar ein sehr persönliches Interesse daran, dass es zu diesem Umsturz kommt. Der hatte auch ich glaube, es war 2020, hat er auf einem seiner Güter ein Fürstentum ausgerufen. Das war ihm auch ganz wichtig, dass das von der Russischen Föderation zum Beispiel anerkannt wird. Wurde es offenbar nicht. Und wollte eben seinen eigenen Ministaat weiter vorantreiben.
Das Interessante war, dass sich über diese Grundstücksgeschichten des Prinzen, dass sie sich da richtig in die Haare gekriegt haben, weil die Militärs sagten, wir halten hier unseren Kopf dann demnächst hin und es geht hier nur um deine Grundstücksinteressen, um deine Partikularinteressen. Und da kam es fast zu einem richtig großen Zerwürfnis.
Hat er denn vorgesehen, dass unter ihm noch andere Personen dann mitregieren sollen oder war das tatsächlich eben der Kaiser an der Spitze und alle anderen?
Naja, es gab den Rat. Der Rat ist so eine Art Kabinett, wenn man das übersetzt in die Demokratie. Und da sollte es einen Außenminister geben und eine Gesundheitsministerin und eine Justizministerin, Frau Malsack-Winkelmann von der AfD, weil die ja auch Richterin ist in ihrem Zivilberuf. Unter anderem war Rüdiger von Pescatore da drin, ein ehemaliger Bundeswehroffizier, der nach Brasilien ausgewandert ist und für dieses ganze Unternehmen sogar zurückkam, zurück nach Deutschland. Und der sollte dann eben der Anführer des Militärs sein.
Also tatsächlich Arbeitsteilung so in unterschiedlichen Fachbereichen.
Ja, mit untergegliederten Referaten, mit also so richtig deutsch, man hatte sich schon strukturiert, bis hin, wer welchen Posten kriegt, in welcher Abteilung. Und man war sogar wirklich sehr, sehr deutsch und ordentlich. Man wusste bereits, welche Kfz-Kennzeichen die eigenen Armeefahrzeuge haben sollten.
Natürlich hätte aber die Armee oder das Militär in diesem Rat hatte, oder in dieser ganzen Vereinigung dadurch auch in dem Rat eine sehr wichtige Rolle, weil, das haben wir schon gesagt, in diesen Heimatschutzkompanien. Und deswegen gab es letztlich schon zwei Strömungen, die auch eben dann am Ende da sich gezofft haben, weil das Militär halt eine sehr große Basis hatte. Also der Rüdiger von Pescatore hatte durch die Heimatschutzkompanien, zu denen, da ist er auch zu allen immer hingefahren, hat sich mit denen unterhalten, der hatte halt einfach sehr viele Leute, die ihn unterstützt haben und von denen offenbar auch einige ihn als den eigentlichen Anführer der Gruppe gesehen haben und eben nicht den Prinz Reuß.
Wie waren diese Heimatschutzkompanien denn aufgebaut? Was ihr beschrieben habt, wenn wir gerade da sind, ist ja schon sehr strukturiert, sehr fortgeschritten. Da kriegt man den Eindruck, dass die Personen, die an diesen Plänen geschmiedet haben sollen, schon wussten, was sie tun. Kann man das so sagen, dass die Erfahrung auch hatten mit Sicherheitspolitik, mit solchen Aufgaben?
Das ist das eigentlich Beunruhigende, dass gerade aus dem militärischen Bereich, aus der KSK, aus dem polizeilichen Bereich, dass da sehr, sehr viele Leute sich angezogen fühlten von diesen Umsturzplänen. Und wenn ich mich erinnere, wir hatten ja ein Hannibal-Netzwerk, wo zum ersten Mal enthüllt worden ist, wie sehr, sehr viele Leute aus dem Militär untereinander sich verbinden und Feindeslisten aufschreiben, versuchen bereits Bündnisse zu schmieden für so einen Umsturz, wie dann später Franco A. in Frankfurt verurteilt worden ist zu 7 Jahren Haft wegen eines versuchten Terroranschlags, auch mit lauter solchen Hintergründen sozusagen, das sei doch hier alles nicht gerechtfertigt. Und jetzt ist bei diesem Fall jetzt, bei dieser Prinz-Royce-Gruppe so eindeutig, dass es wirklich nicht 5 oder 6, sondern Dutzende Menschen waren aus dem Militär, die sich da bereitwillig angeboten haben, einen Umsturz zu unterstützen. Und das macht einen schon sehr beunruhigt.
Trifft es auf den Rüdiger von Pescatore zu? Hatte der auch Militärerfahrung oder Hintergrund?
Der Rüdiger von Pescatore, der hat das in den 90ern das Fallschirmjägerbataillon in Calw geleitet. Das ist im Grunde genommen so eine Art Vorgänger vom KSK. Und der wurde da aber, der ist unrühmlich ausgeschieden, weil er hat Waffen zur Seite geschaffen, ist dabei erwischt worden. Also der hatte auch schon sehr früh da eine Affinität offenbar zum Waffensammeln, was er dann jetzt auf ganz großer Ebene auch noch angelegt hat. Und dieser Mann hat aufgrund seiner Vergangenheit, ein Oberst, hat der bei all diesen Leuten, die da mitgemacht haben mit militärischem Hintergrund, ein sehr hohes Ansehen genossen. Und die sind dem, kann man fast sagen, blind gefolgt.
Und eine zweite Person, die ihr mir davor im Vorgespräch schon genannt habt, ist Maximilian Eder, der auch sehr wichtig gewesen sein soll in diesem militärischen Arm. Wer ist das?
Maximilian Eder ist auch ehemaliger Offizier. Ein Mann, der vor allem eines auszeichnet. Er glaubt an diese Bunkergeschichten, wo die Kinder angeblich gefangen gehalten werden. Er ist da vollkommen überzeugt davon. Und ein Mann, der für seine Überzeugung auch wirklich alles tut und fast bis zum Tod geht, der hat jetzt auch in der U-Haft, hat der 3 Wochen lang gehungert, gedurstet. Sie haben ihm wirklich im letzten Augenblick noch dazu gebracht, was zu essen, weil sie ihm die Zwangsernährung angedroht haben. Er ist jemand, der für seine Überzeugung wirklich durch die Wand geht.
Ist das inzwischen eurem Wissen nach auch Thema nochmal bei der Bundeswehr gewesen, beim KSK, dass es solche Netzwerke da gab oder gibt, die aus ehemaligen Soldatinnen und Soldaten?
Das ist ein immerwährendes Thema. Das wurde vor einigen Jahren noch etwas zur Seite geschoben. Und man kann sich noch erinnern, als Frau von der Leyen damals als Verteidigungsministerin gesagt hat, das ist ein Haltungsproblem der Bundeswehr. Und dann sind alle über sie hergefallen. Wie kann sie nur, die gute Bundeswehr? Mittlerweile sieht man, und gerade an diesem Fall, dass die Bundeswehr anfällig ist für so etwas. Dass da wirklich auch drauf gesehen werden muss, dass der MAD auch viel aktiver werden muss. Das ist in diesem Fall übrigens auch passiert, denn 3 Generalleutnante, an die sich die Verschwörer gewandt haben, die haben alle den MAD informiert. Auch darüber lief dann natürlich Information zu den Ermittlern. Und man muss sagen, da sind, glaube ich, auch einige aufgewacht, auch in der Truppe, dass sich da etwas zusammengebraut und dass das nicht einfach nur, naja, das sind Waffennarren und die Jungs wollen halt ein bisschen übertreiben. So billig ist man jetzt nicht mehr dabei. Also man muss das ernst nehmen, weil es gefährlich ist.
Und zeigt insgesamt für mich aber schon ja auch, dass auch diese Verschwörungserzählungen, von denen ihr gesprochen habt, die können ja schon sehr viele Menschen, unterschiedliche Menschen treffen. Die treffen dann einen Immobilienunternehmer, der sehr erfolgreich Geschäfte gemacht hat. Die treffen dann aber auch Soldaten, die in Spitzenpositionen gearbeitet haben. Also man ist nicht davon.
Eine Hausärztin, einen Sänger, einen Survival-Unternehmer, einen Schweißer, der ein eigenes Unternehmen hat. Zum Teil total normale Leute, denkt man, die sich aber irgendwie in diese abgedrehte Umlaufbahn begeben haben.
Woher kommt das denn?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Pandemie das Ganze nochmal beschleunigt hat. Also das Impfthema ist bei allen ganz groß und der Einfluss des Staates, die Lockdowns, der vorhin erwähnte Eder zum Beispiel, der ist da in dieser Zeit durch die Bundesrepublik gereist und hat Reden gehalten, hat sich mit Leuten getroffen. Der eine Astrologin im Ganzen, einen selbsternannten Seher, die haben sich auch darüber unterhalten, was man tun können, um unsere Kinder zu schützen. Und dieser Punkt, dass da ein Unverständnis herrscht über das, was der Staat macht und auch das Gefühl, dass es in die falsche Richtung geht, das war der Punkt, bei dem sich alle in dieser Gruppe getroffen haben.
Ist es denn besonders, ihr habt jetzt schon mehrfach angesprochen, dann in dem Kontext die Abgeordnete der AfD, die ehemalige Abgeordnete Birgit Malzack-Winkelmann, ist das für euch in dem Kontext dann trotzdem besonders, dass es auch so eine Verankerung in einer Partei gibt und dann ja sogar im Bundestag?
Naja, das ist schon was sehr Spezielles, dass eine Bundestagsabgeordnete der AfD als von der Bundesanwaltschaft angeklagte aktive Rädelsführerin und Mitverschwörerin da tätig ist. Das hat schon eine neue Qualität. Also man muss sich überlegen, früher gab es immer diesen Blick auf die Skinheads, die da mit geschnürten Stiefeln und Baseballschlägern rumgelaufen sind. Die Zeiten sind vorbei. Die Kriminalisierung hat sich auf ganz andere Ebenen verlegt. Man ist jetzt eher in der intellektuellen Ebene. Man versucht, die Tabus immer weiter auszureizen. Siehe Höcke, der ja auch vor Gericht steht, wegen Verwendens verbotener Parolen der SA. Man versucht jetzt auf vielen Ebenen da aktiv zu werden. Aber eine Verschwörergruppe, bei der eine Bundestagsabgeordnete der AfD dabei war, das hat es bisher noch nicht gegeben.
Die dann sogar Führungen im Bundestag organisiert hat. Darüber hat sie ja sogar schon ausgesagt, angeblich.
Das hat sie zugegeben, dass sie da Leute durchgeführt hat. Also gerade die Militärs aus dieser Gruppe, die haben dann auch Fotos gemacht mit ihren Smartphones. Gerade auch in diesen Verbindungsgängen zwischen den einzelnen Bundestagshäusern, wo man dort reinkommt, wie man wieder rauskommt. Sie hat ihnen auch diese Listen zugeschickt, wann die besten Tage sind, wo man sozusagen am meisten Bundestagsabgeordnete antrifft. Das ist etwas, was sie nicht nur einmal gemacht hat, sondern zweimal. Und die Militärs waren sogar ein drittes Mal dort und haben noch von außen alles fotografiert. Ich finde, das ist schon eine Haltung, also gegenüber den Kollegen sozusagen, mit denen man Stuhl am Stuhl im Bundestag sitzt. Und dann lässt man möglichen Verschwörern, möglicherweise Leuten, die sie festnehmen und eliminieren wollen, einfach so auf freien Lauf.
Werbung. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Innerhalb der AfD wurde die Gruppe Reuß trotzdem offenbar nicht wirklich als ernsthafte Gefahr gesehen. Alice Weidel, eine der beiden Bundessprecherinnen der AfD, sprach zum Beispiel im Dezember 2022 von einem Rollator-Putsch.
Das ist ja auch wirklich bestürzend und beschämend, was hier in dieser Bundesrepublik Deutschland mittlerweile los ist. Dass bei so einer Großrazzia, die ja in der Verhältnismäßigkeit 3000 Beamte beispiellos gewesen ist, wie man da auch so Rentner losschickt.
Warum das andere ganz anders sehen, unter anderem bei der Bundesanwaltschaft, haben Annette und Benedikt ja gerade schon erklärt. Mit ihnen habe ich zum Schluss deshalb auch nochmal genauer auf die unterschiedlichen Prozesse gegen die Gruppe Reuß geschaut, die jetzt anstehen. Die Ermittlungsakten umfassen inzwischen mehr als 400.000 Seiten. Der erste Prozess wird jetzt in Stuttgart beginnen. Einen Monat später folgt einer in Frankfurt und dann nochmal einen Monat später einer in München. Warum wird das so aufgeteilt, wenn es doch nur eine Gruppe Reuß ist?
Das ist diese eine Gruppe Reuß, das stimmt, aber diese eine Gruppe Reuß ist sehr groß und es sind jetzt ja schon fast 30 Angeklagte in diesen drei Prozessen und die werden ja auch alle nochmal Verteidiger neben sich sitzen haben, zwei üblicherweise. Das heißt also, die passen nicht in einen Gerichtssaal, den gibt es nicht in Deutschland, diesen einen Gerichtssaal, in den alle reinpassen. Und deswegen haben die eine sehr, wie ich finde, kluge Sache immer. Sie haben nämlich aufgeteilt und in Frankfurt, das ist dann der zweite Prozess, der beginnen wird, das ist so das Führungsgremium, da sind die wichtigsten Mitglieder aus dem Rat, also der Prinz Reuß, das ist der Rüdiger von Pescatore. Und da wird es eben um die, wenn man so will, Rädelsführer gehen in Stuttgart. Das ist der erste Prozess, der jetzt am Montag beginnen wird. Da geht es mehr um diese Heimatschutzkompanien, also um den, so den Unterbau diesem ganzen militärischen Geschehens. Und jetzt in München ist es ein bisschen bunter. Man könnte sagen, da sind die Exoten, da ist dieser Seher, da ist diese Astrologin, das sind aber auch Mitglieder aus dem Rat, der zum Beispiel derjenige, der als Außenminister vorgesehen war. Und so schafft man es eben dann, dass diese eigentlich unmöglich zu handelnde Zahl an Angeklagten doch so verteilt wird, dass man auch in komplexen arbeiten kann.
Wie lange sind die Prozesse denn dann angesetzt inzwischen, wenn das so ein Monsterverfahren ist mit so vielen Akten und Zeiten?
Also wir sprechen hier nicht über Monate, wir sprechen über Jahre. Und wenn man das vergleicht mit dem NSU-Prozess, da ging es um 10 Tote und 5 Angeklagte. Und jetzt haben wir 27 Angeklagte und keine Toten, Gott sei Dank, aber doch einen schwerverletzten Polizisten. Es wird in Stuttgart verhandelt und einen wahnsinnigen Vorlauf und unendlich viele Menschen, die ihnen geholfen, sie unterstützt, sich vernetzt haben. Weil ich glaube, dass wir mit 3-4 Jahren vielleicht hinkommen und das ist aber ja noch nicht alles. Die 27 sind ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es ja drunter noch mindestens 60 andere, die zum Teil dann eben bei den Generalstaatsanwaltschaften der Bundesländer dann landen. Leute, die eben mal geholfen haben, die nicht so eng dran waren, denen vorgeworfen wird, Ungesetzliches getan zu haben. Und ich glaube, das wird so ein riesiger Komplex, der wird uns die nächsten Jahre begleiten.
Was erwartet ihr dann zum Beispiel von einzelnen Angeklagten in solchen Prozessen in der Regel? Ist das Schweigeverteidigung, man hält sich zurück und gibt nichts zu? Gibt es da andere, die Aussagen werden und sich wirklich darauf einlassen und versuchen, zur Aufklärung beizutragen, um vielleicht selbst leichter wegzukommen?
Naja, es gibt ja schon welche, die geredet haben. Zum Beispiel Frau Meiser-Winkelmann, selber Juristin, Richterin, die weiß, wie Justiz funktioniert. Wenn man redet, kommt man meistens ein wenig besser davon. Sie hat sich über Tage eingelassen. Da gibt's wirklich sehr viel, was sie den Polizisten gesagt hat. Sie sagt natürlich, dass das alles nicht so ernst gemeint war. Ich glaube, das wird die grundsätzliche Verteidigungslinie werden. War doch harmlos, war doch nur so Gerede. Nur dagegen sprechen natürlich die Waffen und die vielen Unterlagen und Chats. Das andere wäre schweigend verteidigen. Das machen meistens die, gegen die viel vorliegt, weil man sich dann eigentlich nur noch weiter ins Verderben reden kann. Aber es ist sehr schwierig, das durchzuhalten. Also über Jahre zu schweigen, während andere einem alles Mögliche vorwerfen, das ist nicht nur eine psychologische Kraftanstrengung. Das geht an die Nieren.
Das heißt aber, ihr rechnet schon auch so, dass es ein Prozess ist, wo es auch noch um mehr Aufklärung geht und nicht mehr darum, erstmal alles sauber durchzuargumentieren, was an Beweisen schon da liegt. Du hast den NSU ja angesprochen, da gab es ja auch viele offene Stränge. Es war vieles nicht bekannt. Da haben gerade die Angehörigen der Opfer sich noch ganz viele Antworten erhofft, warum ihre Angehörigen zum Beispiel zu Opfern wurden. Da ist hier jetzt natürlich schon viel mehr bekannt im Vergleich dazu.
Ich glaube, dass diese drei Mammutprozesse nicht vergleichbar sind mit dem NSU-Prozess. Da gab es echte Opfer. Da gab es Tote auf der Straße, da gab es Angehörige, die trauerten und wissen wollten, was Sache ist, was dahinter steckt. Hier, Gott sei Dank, gab es noch keine Toten. Und man kann sagen, diese Gruppe ist sehr, sehr gut aufgeklärt. Man weiß ziemlich genau, was sie bewegt hat. Dass hier jetzt noch großartige neue Erkenntnisse rauskommen, bezweifle ich. Aber was wichtig ist, dass der Staat zeigt, dass er stark ist, dass der Staat zeigt, dass man nicht einfach ungestraft sich gegen ihn verschwören kann und mal eben überlegt, nicht nur die Regierung, sondern die ganze Demokratie zu stürzen.
Und einer der Punkte, der ja angeklagt ist, ist ja der Hochverrat, also der Versuch des Umsturzes, wird sehr, sehr selten überhaupt nur angeklagt. Und gerade in diesem Punkt geht es ja dem Staat auch ganz egoistisch um sich selbst, um zu zeigen, dass das eben nichts ist, was man einfach mal so nebenbei planen kann und dass es eben nicht nur ein Geschwätz sein kann, sondern dass es ernsthafte Folgen haben könnte und deswegen auch, wenn es verfolgt wird vom Staat, ernsthaft behandelt werden muss. Also das ist ja natürlich auch der schwierigste Punkt wahrscheinlich jetzt eben, wem kann da der Hochverrat nachgewiesen werden. Die anderen Punkte sind ja die Gründung einer terroristischen Vereinigung. Auch da könnte man es wahrscheinlich noch argumentieren. Da werden bestimmt die ein oder anderen Anwälte sich dann einlassen, dass der eigene Mandant, die eigene Mandantin da nicht dabei war und dann aber eben die Mitgliedschaft der terroristischen Vereinigung, das sagen auch Anwälte im Hintergrund, die ist durch die ganzen Chats und so und es gab Verschwiegenheitserklärungen, die ist im Grunde genommen bei allen belegt.
Aber jetzt mal auf eine mögliche Signalwirkung nochmal geschaut zum Schluss. Lassen sich andere Personen, die man vielleicht der Reichsbürgerszene zurechnen kann, von so etwas dann wirklich auch abschrecken, wenn ihr sagt, der Staat möchte zeigen, dass er das nicht einfach so hinnimmt, sich dagegen auch verteidigt, der Rechtsstaat. Da geht es ja dann um Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht im Fokus sind. Trotzdem handelt da dann ein Staat, den sie ablehnen, den sie gar nicht ernst nehmen, kann das wirklich Wirkung zeigen?
Ja, ich glaube schon. Es wird sie nicht auf einen besseren Weg bringen und es wird sie nicht zu besseren Menschen machen, die plötzlich aufrechte Demokraten sind. Aber Sie sehen, der Staat ist nicht ein lascher Gegner, sondern er ist ein starker Gegner. Und das ist bei diesen Staatsschutzprozessen eigentlich immer auch ein wichtiges Signal. Wir lassen uns die Demokratie, wir lassen uns diesen Staat, der von der Bevölkerung gewählt ist, nicht kaputt machen. Und solche Leute sind sehr häufig autoritär geprägt. Die verstehen sozusagen, wer oben ist und wer unten. Und wenn sie merken, dass der Staat kein leichter Gegner ist, dann lassen sie sich zumindest eindämmen.
Das war das Thema über die Gruppe Reuss und die drei Prozesse, die bald in München, Frankfurt und als erstes in Stuttgart starten werden. Zur Erinnerung, wir haben in dieser Folge deswegen nur über den bisherigen Ermittlungsstand gesprochen und es gibt noch keine Urteile. Für alle angeklagten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Annette Rammelsberger und Benedikt Warmbrunn werden laufend von diesen Prozessen berichten. Und Sie werden auch sicher wieder bei uns in den SZ-Podcast zu hören sein. Zum Beispiel auch bei unserem täglichen Nachrichtenpodcast Auf den Punkt. Ihre Texte finden Sie in der SZ-App. Dort gibt es auch kostenlose Probeabos oder Digitalabos, mit denen Sie unsere Arbeit unterstützen können. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Leonardo Kahn, Caroline Lenk und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Alle Infos zu all unseren Audioangeboten finden Sie auf sz.de/podcasts. Und Sie können uns mit Kritik und Lob und Themenanregungen erreichen unter podcast@sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.